Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. In dieser Woche wieder als Duo und wir haben freudige Verkündungen zu machen, denn wir können wahrscheinlich so für April Tobi auch wieder hier in unserer Runde begrüßen, was dazu führt, dass, ich sagte es gerade, wir sind heute zu zweit, natürlich zunächst Henrike begrüßt werden muss. Hallo Henrike.
Hallo Daniel. Ja, kein Scherz, auch kein April-Scherz. Tobi wird uns bald wieder mit seiner Anwesenheit beglücken. Ein bisschen müsst ihr noch warten, aber nicht mal allzu lang. Und dann sind wir dann hoffentlich auch mal wieder zu dritt. Denn alleine aufnehmen macht einfach keinen Spaß.
Ja, das ist ein Monolog ist dann doch immer was Schönes, wenn der dann doch irgendwann in einem Dialog mündet. Das stimmt
total.
Schon. Ja, böse Zungen würden ja behaupten, Tobi sei ein wandelnder April-Scherz, aber das ist ein anderes Thema, das werden wir dann mit ihm besprechen. Wir blicken in dieser Woche ja weiterhin in die USA, dort haben wir ein Masters-Turnier auf Herren- und auf Damenebene und ja, die ersten Tage Miami, auch ein zweiwöchiges Turnier, genau wie in Indian Wells auch. Die sind sehr vom Regen geprägt worden, Enrique. Wir haben ja sowieso die Besonderheit bei diesen Turnieren, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass so ja die ersten Tage oft eher so ein bisschen passieren, da du viele Freilose hast, die Topspieler erst in der zweiten Runde dazukommen. Und jetzt hat ausgerechnet im sonnigen Florida der Regen dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es gibt ein Center Court ohne Dach. Es gibt dadurch verärgerte Zuschauer und ja, das Ganze, würdest du sagen, wirkt so ein bisschen aus der Zeit gefallen dadurch? Weil das habe ich in den letzten Tagen oft gelesen.
Naja, nervig ist es mal auf jeden Fall, weil man sich ja auf so bestimmte Dinge auch nicht mehr verlassen kann. Ne, es war ja früher irgendwie klar, Indian Wells und Miami gibt es praktisch kein schlechtes Wetter. Und abgesehen so von Bienenanfällen, für die man nichts kann, wie in Indian Wells, gab es halt diese Dinge, auf die man sich verlassen konnte. Und man merkt doch, dass da in den letzten Jahren sich einiges verändert hat. Der Klimawandel macht auch vor der Tennisindustrie keinen Halt, logischerweise. Und natürlich müssen da Turniere in Zukunft drauf reagieren. Das gilt dann auch für Miami, gerade auch für ein Turnier, das sie in ein Stadion bauen, könnte man ja denken, naja, machst du oben halt noch eine Plane drüber. War aber nicht. Und ja, muss man mal schauen. Wobei, es gibt viele Turniere, die kein Dach haben. Ob das jetzt schon ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, weiß ich nicht. Muss man sich natürlich überlegen, ob man das bei einem Masters ansetzen sollte. Es gibt ja noch ein paar andere Masters, die durchaus auch kein Dach haben. Aber es reiht sich so ein bisschen in das ein, was auch du erzählt hattest hier. Also wir machen ja immer so ein kleines Heads-up, bevor es dann in die Aufnahme geht, dass Miami organisationstechnisch dieses Jahr nicht unbedingt alle glücklich gemacht hat.
Ja, das ist richtig. Also bei den Fans, hatte ich ja gerade gesagt, so ein bisschen in Ungnade gefallen. Also da wollte ich auch drauf hinaus, weil ich hatte mir dann halt gedacht, ja, sind wir da nicht vielleicht auch ein bisschen zu sehr verwöhnt? Also gerade auch, wenn wir mittlerweile auf die Grand Slams schauen, wo du nicht nur ein Center Court, sondern mittlerweile mehrere überdachte Courts hast. Und wenn es halt regnet, du dadurch auch gar nicht das Gefühl hast, dass das Turnier irgendwie unterbrochen wird, obwohl dann oftmals doch eigentlich die allermeisten Matches gar nicht gespielt werden können. Und ja, natürlich kommt da hinzu, da hast du recht, dass es sich um Regionen handelt, wo es sonst halt wenig regnet und wir jetzt so längere Unterbrechungen vielleicht gar nicht unbedingt damit verbinden und auf dem Schirm haben. Aber du hast es angesprochen, wer sich auch beschwert hat in dem Zusammenhang, ist Arina Sabalenka. Denn die hatte ja, man kann glaube ich sagen, eine kleine Auseinandersetzung mit den Organisatoren, wie sie berichtete. Denn sie sollte am Samstag, meine ich. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt in den Tagen. Ihr Erstrundenmatch spielen gegen Ann Lee. Und das Ganze war angesetzt als letztes Match im Stadium Court, also dem Center Court, den du gerade erwähnt hast, mit ja der Besonderheit, dass es das letzte Match vor der Night Session ist, sagen wir mal so. Danach sollte Carlos Alcaraz spielen, es gab auch noch ein weiteres Damen-Match und durch die Verzögerung war es dann so, dass die Organisatoren irgendwann auf sie zukamen und sagten, du, wir canceln dein Match, denn die Night Session fängt uns sonst zu spät an. Da war Sabalenka ein bisschen ungehalten, wie sie selber sagte, weil sie dafür eigentlich keinen Sinn gesehen hat, denn es ist ja durchaus so, und das war wohl auch am Vorabend so des Tages, dass die Night Session halt auch einfach mal später losging, so war es zum Beispiel am Tag davor laut ihrer Aussage um 21 Uhr erst. Und am Ende war es dann so, um das Ganze jetzt mal abzukürzen, dass Sabalenka wohl erst wirklich, nachdem sie sehr intensiv interveniert hat, erreicht hat, dass das Match auf einem anderen Court gespielt wird. Und sie hat dann mehr oder weniger zeitgleich mit Carlos Alcaraz gespielt. Das Ganze wohlgemerkt um 19.30 Uhr Matchbeginn. Also nun wirklich nicht irgendwie tief in der Nacht. Und ja, da tut sich natürlich dann auch wieder so ein bisschen dieses Thema auf, was wir ja öfter haben und was auch gerade Sabalenka und andere Spielerinnen immer mal wieder berichten bei so Turnieren, wo Herren und Damen gleichzeitig stattfinden, nämlich, dass die Damen sich so ein bisschen hinten anstellen müssen und natürlich die Herren zwecks wahrscheinlich dann auch TV etc. bevorzugt werden.
Ja, beweisen können wir das natürlich nicht, aber ich denke schon darüber nach, dass wenn jetzt ein Jannik Sinner oder ein Carlos Alcaraz vor diesem Problem gestanden hätte, dass es mir dann doch schwerfällt, mir vorzustellen, dass das so gelaufen wäre, um ganz ehrlich zu sein. Ich weiß es natürlich am Ende nicht. Aber auch mal ganz unbenommen, ob man da jetzt diese klare, nach wie vor vorherrschende Ungleichbehandlung von Frauen und Männern im Tennissport jetzt mal außen vor lässt, ist es halt generell eine total schwachsinnige Sache. Denn selbst wenn du mit dem Spielplan nicht durchkommst, normalerweise, für meinen Geschmack, streichst du dann das letzte Match des Tages, welches auch immer es ist, und nicht mittendrin eins. Weißt du, wo ich mir so denke, wir fangen von A nach Z an zu spielen und ja, dass halt mal ein Match nicht mehr gespielt werden kann, weil zu spät, zu dunkel, zu irgendwas, das kommt ja bei jedem Turnier vor. Aber dann willst du auf einmal eins mittendrin streichen? Ist halt auch so ein bisschen, dass ich mir denke, dass, was es dann auch wieder so ein bisschen zu einem Geschmäckle macht, ne? Warum dieses? Warum nicht irgendein anderes? Warum nicht das letzte Match der Night Session? Es ist dann so. Ich meine, klar, die Veranstalter können nichts dafür, dass es in dem Moment regnet und der Spielplan durcheinander kommt. Aber das ist ja jetzt nun kein Problem, was man nicht kennt im Tenniszirkus. Und ich bin es eigentlich tendenziell so gewöhnt, dass man dann, wenn man den Plan nicht durchkriegt, eben das letzte Match streicht oder halt versucht umzulegen, dass man sagt, okay, wir kriegen das Match auf dem Platz nicht fertig, schieben wir es auf einen anderen. Aber nicht einfach so random mittendrin eins rausnehmen. Das hat mich halt auch so verwirrt, wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke. Ist eigentlich auch so ein bisschen, ist halt Schwachsinn, ehrlich gesagt. Aber vielleicht sehe ich das auch falsch.
Ja, es wirkt halt dann natürlich schon sehr willkürlich, ne? Also du kannst ja durchaus, finde ich, offen kommunizieren. Und ich glaube sogar, da hätte eine Sabalenka dann gesagt von vornherein, gut, dann machen wir das so. Wenn die Organisatoren gesagt hätten, du, wir haben Wochenende, wir versprechen uns große Aufmerksamkeit und gute Quoten. Die TV-Sender sind heiß, dass Alcaraz einigermaßen pünktlich spielt. Du spielst jetzt auf dem drittgrößten Court, wo das Ganze nachher stattgefunden hat. Hätte sie jetzt vielleicht auch gesagt, gut, nicht das Allerbeste, aber machen wir dann halt so. Aber dass man ihr halt so gar nichts anbietet und wie sie halt auch dann erzählte, dass sie selber quasi erst vorschlagen musste, also lasst uns das dann doch zumindest auf einem anderen Court austragen, das wirkt dann doch irgendwie so, als sei man da organisatorisch vielleicht nicht so ganz auf der Höhe. Was natürlich für so ein großes Turnier eigentlich kaum vorstellbar ist. Und Ja, da hast du recht. Je länger man drüber nachdenkt, umso schräger kommt dann die Nummer eigentlich vor.
Ja, zumal, klar, es wird sicherlich ein paar ganz spezielle Typen und Typinnen geben, die da vielleicht ein bisschen zickig sind. Aber ich glaube, dass die meisten Tennisspieler sich denken, komm, ich spiele lieber und dann ist es halt nur der drittgrößte Platz, solange ich es dann weiß, anstatt halt zu sagen, ich schiebe das Ganze auf morgen und mache mir meine Regeneration damit kaputt. Also zumindest ich wäre da so ein Typ, der dann sagen würde, naja, gut, komm, solange ich spiele, ein Platz ist ein Platz. So. Klar hat ein Center Court seine Vorteile, aber am Ende musst du ein Match auf jedem Geläuf gewinnen können. Und ich glaube, da ist dann Sabalenka tatsächlich auch eher der Typ, der sagt, naja, dann spielen wir halt. Und es kann ja in einem Turnier auch mal gut tun, dass dann halt so eine Top-Akteurin oder ein Top-Akteur, geht ja auch, ne, kann ja auch anders sein, dann auch mal auf einem kleineren Platz spielt. Dann haben auch die Leute was davon. Da hättest du auch zwei Fliegen am Ende mit einer Klappe schlagen können. Klar, man muss das dann auch anbieten, ne? Ich finde es auch völlig richtig zu sagen, ey, wir kommen hier mit dem Spielplan nicht durch, wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung finden. Können wir dir das anbieten? Aber wie du dann schon sagtest, wenn es dann noch nicht mal angeboten wird, dann ist die ganze Geschichte halt so dumm letztlich. Ist halt organisatorisch in meinen Augen sehr schlecht gelöst.
Ja, zumal was sie auch noch anmerkte, dass man ihr damit quasi ohne Not den freien Turniertag genommen hätte, also quasi diesen Rest-Day zwischen den Matches, der ja bei diesen Turnieren dann üblich ist mit der Größe. Und ja, letztendlich hätte man da natürlich auch irgendwie dann von einer gewissen Wettbewerbsverzerrung ohne Not sprechen können, die einfach durch die Organisatoren herbeigefügt worden ist. Aber gut, am Ende gab es ein gutes Ende für Sabalenka, die ihr Auftaktmatch dann auch gewonnen hat. Und wem das auch gelungen ist in der vergangenen Nacht, wir nehmen am Sonntag auf, das war Alexander Zverev. Und da muss ich sagen, das war etwas, wo ich so dachte, okay, man muss jetzt vielleicht nach dem ersten Match gar nicht wirklich über Alexander Zverev sprechen, weil es ja, wie wir eben erwähnt haben, für die Topspieler gerade jetzt irgendwie erst losgeht. Aber gegen Martin Damm ließ er bei eigenem Serve nur 3 Punkte zu im kompletten Match. Und da muss ich sagen, das fand ich echt eine richtig starke Leistung.
Ja, ist es. Keine Frage. Auch wenn man natürlich sagen kann, dass Martin Damm vielleicht nicht, oder Damm, ist er nicht US-Amerikaner?
Ja, aber ist der nicht ursprünglich? Warte mal, ich guck mal eben. Hat der nicht
Keine Ahnung.
irgendwie tschechische Wurzeln noch oder
Ja,
sowas?
gut. Amerikaner haben ja die Tendenz, die Nachnamen dann ein bisschen einzugemeinden, weil Taylor Fritz heißt ja auch Taylor Fritz und nicht Taylor Fritz. Ist auch egal. Ist auch völlig am Thema vorbei. Gut, wo war ich? Ach ja, Martin Damm ist natürlich jetzt auch nicht der Gegner, wo ich jetzt sagen würde, dass er dem Zverev maximal den Schneid abkaufen kann. Aber mehr als 3 Punkte in einem Match, das ich glaube 6-2, 6-4 ausgegangen ist. Also jetzt auch nicht, weiß ich nicht, nur 1 und 0, wo du sagst, okay, in, keine Ahnung, 13 Spielen kann dir das mal passieren, sondern da waren ja schon ein paar mehr dabei. Passt aber auch, würde ich durchaus sagen, in Alexander Zverevs selbst gewähltes Bestreben und auch formuliertes Bestreben, aggressiver zu sein. Das hat er sich ja dann doch wohl jetzt wieder vorgenommen. Das ist ja etwas, was ihm auch seit Jahren gepredigt wird. Und es würde dazu passen, weil er natürlich bei seinem Aufschlag die entsprechenden Waffen hat und nachdem er da ja mal 1,5 Jahre so ein Problem mit dem zweiten Aufschlag hatte, hat er das ja wirklich eingefangen bekommen. Insofern gut für ihn. Ihm liegt natürlich Miami als Belag auch noch mal ein bisschen mehr als Indian Wells. Das habe ich ja letzte Woche versucht mit dem Court Pace Index so ein bisschen anzudeuten. Aber generell eine Top-Leistung. Auf jeden Fall braucht man nicht dran rumdeuten.
Zweite Runde gegen Marin Cilic. Natürlich irgendwie, ja, durch die Tradition, die Marin Cilic mitbringt, ein spannendes Duell. Vielleicht sehen wir das Match ja sogar auch noch mal im Herbst im Davis Cup, denn da spielt Deutschland ja zu Hause gegen Kroatien. Wäre natürlich toll, wenn Marin Cilic da auch bei wäre. Gerade für die deutschen Fans, glaube ich, wäre das auch nochmal was ganz Besonderes. Ja, Enrico, und wir haben uns aber nochmal so ein bisschen darauf geeinigt, dass wir auf zwei andere Deutsche schauen wollen, mal in dieser Woche, die schon, glaube ich, kann man sagen, zu den ganz bekannten Gesichtern gehören. Gerade auch erwähnt natürlich im Davis Cup Team. Aber bei denen es dieses Jahr gar nicht so rund läuft bisher, wie du herausgearbeitet hast. Wo ich gestehen muss, das war mir jetzt gar nicht so bewusst, weil für mich sind, ich glaube, die meisten können es jetzt erraten, Kevin Kravitz und Tim Pütz, um die geht es jetzt eigentlich immer so im Achtelfinale, Viertelfinale bei jedem größeren Turnier.
Ja, das schon. Grundsolides Doppel, würde ich auch nach wie vor sagen. Aber mir ist das vor einer Weile aufgefallen, dass es mir mal so durch den Kopf schoss, dass ich dachte, was ist eigentlich mit Kevin Kravitz und Tim Pütz? Weil ich gebe es offen zu, ich bin jetzt auch nicht jemand, der Doppel jetzt ganz so extrem verfolgt, aber wenn ich Ergebnisse gucke und die checke ich jeden Tag eigentlich mal durch, gucke ich auch immer ins Doppel rein, definitiv. Und da ist mir dann halt aufgefallen, dass ich die halt immer weniger gesehen habe und ich mich jetzt aber auch nicht erinnern konnte, dass einer der beiden oder beide in irgendeiner Form verletzt waren oder irgendwas anderes war, ich da was gehört hätte. Und dann bin ich darüber halt darauf gekommen, dass ich es dann mal verfolgt habe, beziehungsweise gesagt habe, naja, guckst du mal nach, was dieses Jahr so gelaufen ist. Und da war ich schon überrascht, wie wenig die beiden im Verhältnis zu dem, was möglich gewesen wäre, gespielt haben. Und dann auch wie quote-unquote, und ich mag das so nicht auszudrücken, schlecht, das klingt immer so ein bisschen falsch, aber wie schwach sie im Verhältnis zu anderen Saisons sind. Weil sie sind stark ins Jahr gestartet, in Adelaide beim 250er-Turnier sind sie ins Finale gekommen, haben da dann gegen Heliovaara und Patton verloren. Und danach ging es eigentlich eher nicht mehr so gut weiter. Also in Australian Open haben sie dann gegen Lusch und Matosch in der zweiten Runde verloren. Dann haben sie in Düsseldorf beim Davis Cup gegen die beiden Peruaner gewonnen, aber auch in Anführungsstrichen nur in drei Sätzen. In Rotterdam gegen Schneider und Wallner verloren. Knapp, wenn auch knapp, also mit 13-11 im dritten Satz. Und dann haben sie jetzt in Indian Wells gegen Franzen und Haase in der zweiten Runde verloren. Also, ich will es jetzt hier irgendwie nicht heraufbeschwören und das kann über den Jahresverlauf sicherlich noch anders sein. Aber es ist nicht so der gute Jahresanfang, wie man ihn sich wünschen würde. Und dann hast du was Interessantes gesagt und da kannst du ja gleich mal einsteigen, dass ob man nicht sagen kann, dass die beiden vielleicht sogar nie so ganz das erfüllt haben, was in sie gesetzt wurde, als es halt rauskam, dass die beiden dann jetzt ein neues Duo bilden würden, nachdem Kravitz und Mies sich dann ja getrennt hatten in kann man, glaube ich, so sagen, kann man so ausdrücken.
Ja, das ist, glaube ich, so eine Diskussion, die man jetzt aufmachen kann, die wir, glaube ich, selber aber auch immer schnell so ein bisschen kritisieren. Weil wir ja sagen, Tennis bzw. Leistung ist mehr als nur die Titelsammlung. Nun stand ja aber hinter dieser Zusammenführung von Kravitz und Pütz, das haben beide ja damals auch so gesagt, schon das Ziel, dass man große Titel gewinnen will. Kevin Kravitz hatte damals gesagt, dass er sich sonst auch von Andy Mies nämlich gar nicht getrennt hätte, wenn er nicht diese Chance mit Tim Pütz sehen würde. Und klar, wenn wir jetzt nach denen, die spielen jetzt das vierte Jahr zusammen, einfach mal so gucken, was sie bisher wirklich gewonnen haben, kann man natürlich ganz kritisch sich hinsetzen und sagen, Leute, das war ja vielleicht jetzt aber auch ein bisschen wenig, ne? Also, die haben letztes Jahr ihren ersten Masters-Titel zusammen gewonnen in Shanghai. Sie haben aber auch wiederum die ATP-Finals 2024 in Turin gewonnen. Das ist sicherlich auch ein Riesenerfolg. Es steht auch in ihrer gemeinsamen Laufbahn ein US Open-Finale zum Beispiel, das verloren worden ist. Sie haben auch regelmäßig Titel gewonnen und sie stehen halt auch seit Anbeginn eigentlich ihrer gemeinsamen Zeit in der Weltrangliste immer so, dass man sagen kann, sie gehören irgendwie zu den 10 besten Doppeln, die es irgendwie auf der Welt gibt. Vielleicht muss man einfach sagen, sie gehören aber unter diesen 10 Doppeln zu denen, wo wir jetzt bei einem Einzelspieler sagen würden, ja, das ist vielleicht so der Unvollendete so ein bisschen. Nun ist aber im Doppel natürlich auch einfach die Maßgabe anders, beziehungsweise die Basis eine andere, weil die Matches natürlich schon viel, viel enger sind. Du hast natürlich schon immer mal Teams, die über einen gewissen Zeitraum dominieren, aber das wechselt auch schneller. Also du hast jetzt nicht irgendwie so ein Alcaraz-Sinner-Doppel, die seit 5 Jahren irgendwie alles gewinnen und da kommt irgendwie mal kaum einer vorbei, sondern du hast ja schon eine gewisse Bewegung da drin. Und wenn man sich auch mal anguckt, finde ich, von den Doppelspielern, die so in der Weltspitze stehen, gehören sie schon zu den beständigsten. Also jetzt auch gar nicht von der Zeit, die sie zusammenspielen, sondern auch wirklich von ihrer Weltranglistenplatzierung. Im Davis Cup natürlich auch eine absolute Bank, die zwei. Aber um diesen Bogen nochmal zu spannen, ich glaube, wenn man sie jetzt fragen würde, würden sie einem schon sagen, ja, das war von der Vorstellung her, was wir erreichen wollen, noch nicht das, was eigentlich dabei herauskommen soll aus dieser Teamzusammenführung, die es damals gegeben hat.
Ja, also wenn ich jetzt so, während du erzählt hast, drüber nachdenke, glaube ich, trifft es das ganz gut. Die beiden sind auf jeden Fall wirklich grundsolide und in einer hohen Qualität grundsolide. Also über die Zeit immer in den Top 10 oder um die Top 10 rum mitzumischen, das musst du auch hinkriegen. Das ist im Doppel, wie du zu Recht erwähnt hast, nicht so leicht wie im Einzel, weil es einfach die volatilere Sportart ist, wo halt ein Match schnell mal in die eine Richtung kippen kann. Auch weil du ja am Ende oft den Match-Tiebreak hast und das halt immer so ein bisschen higher or fire ist. Sie haben jetzt in der Zeit, wo sie gemeinsam spielen, 5 Titel gewonnen. Wie du gesagt hast, die höchsten beiden sind das Masters in Shanghai und die Finals. Dann haben sie noch 2-mal Hamburg und 1-mal Halle gewonnen. Insofern definitiv nicht schlecht, aber natürlich vom Gefühl her vielleicht auch so ein bisschen unter dem, wo man denkt, was möglich ist, wenn man sich dann natürlich mal die Finals anguckt, die Finals, nicht Finals, sondern die Finals, die sie erreicht haben, dann stehen da, lass mich mal zählen, 2, 4, 5, 8 zu Buche, unter anderem, wie du eben gesagt hast, das US Open Finale. Das ist natürlich auch so ein bisschen unglücklich, ne, weil ja, du natürlich lieber mehr Titel hast als Finals, als verlorene Finals. Aber es zeigt natürlich, dass sie doch oft genug auch in die Spitze vordringen, also in die Spitze eines Turniers. Aber ich würde auch sagen, dass es wahrscheinlich, wie du auch sagtest, nicht ganz dem entspricht, was die beiden sich erhofft haben. Ich finde auch, dass sie nicht so ganz die Dynamik erreicht haben, wie sie zu Spitzenzeiten einen Mies und einen Kravitz hatten. Also rein so vom Gefühl auf dem Platz. Nun sind das unterschiedliche Charaktere, muss man sagen. Ne? Jedes Duo ist anders, aber es ist schon, ja, ich weiß nicht, es ist schon nicht ganz so glänzend, wie man es sich vielleicht erhofft hat, aber wie du es auch gesagt hast, man will natürlich auch nicht unfair sein, denn es ist trotzdem super Arbeit, die die leisten. Ne? Am Ende muss man halt nur gucken, trifft da jetzt Anspruch und Ergebnis richtig aufeinander, auch aus deren eigenen Sicht.
Ich glaube, man muss am Ende wirklich dabei bedenken, was du auch gerade sagtest, wie eng halt alles beisammen ist, gerade auch mit diesen Match-Tiebreaks, die du am Ende dann oft spielst, dass die Arbeit, die dahinter steckt, die von dir erwähnte, wirklich viel, viel größer anzurechnen ist, wenn du über so viele Jahre auch in der Doppelweltrangliste oben stehst, als wir uns das vorstellen können. Also ich habe die beiden beim Davis Cup, da war ich ja einige Tage auch schon davor da, trainieren sehen und da hat man das halt auch gemerkt, also mit was für einer Inbrunst und mit welch ja schon fast übertriebener Genauigkeit auf uns wirkend die beiden arbeiten, wo denn irgendwie Justin Engel zum fünften Mal denselben Ball zuspielen musste für einen Ballwechsel, weil Tim Pütz aus seiner Sicht immer noch nicht auf den Zentimeter genau vorne am Netz stand, wie er das eigentlich wollte. Und wo man dann vielleicht auch denkt, naja, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu verbissen? Aber wenn wir halt nämlich genau mal drauf gucken, ne? Also was du meintest, auch mit den Match-Tiebreaks, wie eng diese Matches sind, ja, dann ist das wahrscheinlich genau der Trainingseinsatz, den du für so ein Doppel irgendwie investieren musst, damit du es dann aber vielleicht auch schaffst und damit du dieses eine Grand-Slam-Finale mehr erreichst und vielleicht diesen einen Masters-Titel mehr. Und also was nämlich die Einstellung angeht, da sind die, glaube ich, beide also absolute Vorbilder auch für ganz viele andere Tennisspieler und Sportler hier in Deutschland. Und ja, letztendlich kann man sagen, haben sie sich vielleicht einfach auch natürlich mit dem Doppel eine Disziplin ausgesucht, wo dann die Tagesform oder halt auch das Matchglück vielleicht noch mal ein bisschen mehr entscheiden als bei so einem Einzel zum Beispiel.
Ja, ich will das auch gar nicht in der Form werten, als die sind irgendwie schlecht oder deren Leistung irgendwie abwehren. Ist, ne, wie man hier in Köln sagt, et küt wie et küt, Dinge passieren halt einfach mal. Und es ist ja auch völlig legitim zu sagen, ich setze jetzt auf irgendwie ein Pferd, ein Teampartner und probiere das aus. Nur so kannst du es wissen. Ne? Und das ist sowas wie die Bryan Brothers wahrscheinlich so schnell nicht nochmal geben wird. Gut, das haben wir im Einzel auch gesagt. Aber dass das dann halt vielleicht in der Dominanz gerade im Doppel nochmal extra schwierig ist, sehe ich auch ein. Und das möchte ich auch gar nicht so verstanden wissen. Ne? Es war mir nur halt aufgefallen, weil eben die beiden ja sonst doch halt auch so grundsolide sind und dann eigentlich immer so eine gewisse Basis, so eine gewisse Basisleistung drin ist oder so ein gewisses Basis erreichen. Und da hatte ich jetzt dieses Jahr noch das Gefühl, dass es noch nicht so ganz klappt. Aber hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, das kann auf jeden Fall noch werden. Und was du auch sagtest, natürlich hat das auch überhaupt nichts mit dem Einsatz zu tun, den die beiden reinbuttern. Das ist übrigens bei allen Profis so. Egal ob auf Männlein, Weiblein, Einzel, Doppel, jeder, der in der Qualität mitmischt, pulvert, wie übrigens jeder Profisportler, pulvert unglaublich viel Zeit, Energie und Mühen in die Ausübung des eigenen Berufs rein, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass es ganz selten zum Sieg reichen wird. Das ist ja nicht nur im Tennis so, wobei es im Tennis sicherlich noch mal extremer ist als in anderen Sportarten, wo es dann noch ein Unentschieden gibt. Aber ganz grundsätzlich ist es so, es kann nur einer eine gewinnen, nur ein Team gewinnen. Und alle anderen sind dann halt in Anführungsstrichen Verlierer. Und das macht Sport natürlich einerseits auch so spannend und auch Gewinnen sicherlich auch so süchtig machend, ne? Diesen Versuch, diesen Erfolg hinzubekommen. Aber es macht halt auch die Fallhöhe entsprechend groß oder die Fallwahrscheinlichkeit entsprechend groß. Und das, finde ich, muss man auch anerkennen, ist ja auch ein Punkt, der immer auch bei der Preisgelddiskussion mit aufkam, dass man sagt, ja, Frauen sollen ja nicht so viel verdienen wie Männer bei Grand Slams, weil sie ja auch weniger spielen, also weniger Sätze spielen, wo ich mir dann denke, ja, es greift aber irgendwie so ein bisschen zu kurz, weil die Anzahl der Sätze, die du spielst, ist ja nur ein Baustein dessen, was am Ende, finde ich, so ein Preisgeld zusammensetzt. Da kommt ja ganz viel mit rein. Und es hat ja auch viel mit Investment zu tun. Und man sieht es ja auch am Doppelt. Ich meine, die kriegen deutlich, deutlich weniger Geld als die Einzelspielerinnen und Spieler. Aber auch die haben über die Jahre immer mehr Geld bekommen, was es auch immer mehr Doppelspielern und Spielerinnen ermöglicht, auf dieser Tour ihre Karriere zu bestreiten und dort dann auch diese Duos zu formen, die dann auch sehr lange zusammenbleiben können. Das hat ja nicht nur was damit zu tun, wie es passt, sondern auch, welche Möglichkeiten du hast, weil du musst von dem Spaß ja auch leben können.
Das ist absolut richtig und bei den Top-Spielern im Doppel ist das natürlich so der Fall, aber ja, das ist ja eine Diskussion, die wir in vielen Richtungen immer wieder aufmachen und gerade beim Doppel ja auch nochmal mit einer ganz anderen Komponente, weil es ja durchaus auch Veranstalter und Turniere gibt, die sagen, ja, brauchen wir das Doppel so in der Form eigentlich noch? Wir sagen da, glaube ich, ganz klar ja, weil wir halt auch gerade unter anderem jetzt mal aus deutscher Sicht dadurch tolle Geschichten haben von so einem deutschen Duo wie Gravitz-Pütz oder auch damals natürlich Mies und Gravitz oder auch viele weitere Doppelspieler, die ja wirklich darauf gesetzt haben und sehr, sehr erfolgreich geworden sind auf der ATP-Tour. Henrike, gibt es noch was, über das wir in dieser Woche sprechen wollen, sollen, müssen aus deiner Sicht oder wollen wir jetzt Miami erstmal geschehen lassen?
Ja, ich glaube, wir lassen es mal geschehen. Es ist ja wieder, wir sind da bald ja schon wie eine Platte mit Sprung. Es ist für mich wieder nach wie vor komplett verwirrend, weil wir haben Sonntag und irgendwie ist das Turnier nicht zu Ende, sondern halb noch gar nicht angefangen, was einerseits auch mit dem Wetter zusammenhängt, andererseits auch damit, dass inzwischen die Veranstaltungen auch mehr oder weniger ineinander übergehen. Insofern würde ich sagen, lassen wir es jetzt rollen und sind dann nächste Woche schlauer darüber, wie es ausgegangen ist. Und dann können wir uns ja langsam mental auch schon mal auf den Dreck, die rote Asche, den Sand, wie auch immer man es jetzt bezeichnen möchte, vorbereiten.
Ich
Ist
dachte gerade
jetzt doch
schon,
schon wieder so weit?
ich wollte gerade sagen,
Was ist mit Dreck?
wie bezeichnest du Tobi denn jetzt bitte? Also gut, dass du noch die Kurve bekommen hast, der arme Mann.
Nein, das würde ich niemals sagen. Hör mal, wie schlecht denkst du denn von mir?
Ich weiß ja nicht, wie deine Tagesform heute ist, ne? So haben wir gerade drüber
Ja, hör
gesprochen.
mal,
Alles
aber
Tagesform. Also.
nein, nein. So tief würde ich niemals sinken. Bei niemandem. Also, das ist ja nun mal wirklich sehr, 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 sehr schlimm. Wir sollten anfangen, alle wieder etwas freundlicher zueinander zu werden, glaube ich. Es würde uns allen gut tun.
Das ist ein gutes Wort zum Sonntag. Wenn ihr das loswerden möchtet an uns, gerne kontakt@tennisproleten.de per E-Mail oder über die sozialen Netzwerke. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten. Henrike hat es gerade angekündigt. Wir werden dann in der kommenden Woche mal schauen, was wir so an neuen Geschichten zu besprechen haben. Und bald dann ja auch wieder in einer Dreierrunde. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Euch erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Empfiehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Wir hören uns. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Ja.